Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr morgen früh startet und eure Bibel liest, auch so tanzend die Bibel aus dem Regal nimmt und erstmal Gott lobt und preist und dann den Start in den Morgen mit dem Wort Gottes. Das begeistert mich echt, wenn Leute sich über das Wort Gottes so freuen. Und jo, heute ist der erste Advent und die, die mich kennen, wissen, dass das für mich so die Jahreszeit ist, die ich am meisten mag. So, dann hängen im Wohnzimmer wieder die Herrnhuter Sterne, die Kerzen sind aufgehängt oder stehen auf dem Tisch und da wird einem ja der Gedanke so groß, dass Jesus als Licht der Welt in die Welt gekommen ist. Und mir geht es im Advent nicht darum, dass wir nur eine Tradition feiern, die auch ihren Teil hat, aber dass wir auch ganz neu darüber nachdenken, was bedeutet denn überhaupt erster Advent? Was bedeutet zweiter Advent? Was bedeutet die Adventszeit? Manche sind ja im Stress, weil sie denn sich überlegen dürfen, müssen, sollen, was sie verschenken möchten, was man am Heiligabend essen möchte, was am ersten Weihnachtsfeiertag dran ist und all diese Dinge beschäftigen den Menschen. Aber lass uns auch das Wesentliche nicht aus dem Fokus verlieren, um was es an Weihnachten geht und im Advent. Und ich möchte heute Morgen über den Gedanken mit euch teilen, Jesus kommt in die Welt. Welche Bedeutung hat es für uns? Und der Bibeltext ist heute aus Lukas 1, 78 bis 79. Genau, da steht: Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen, und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Und die Adventszeit, hier mal der Text, und wenn wir heute erst Advent feiern, dann läuten wir ja die Adventszeit ein. Und diese Adventszeit verleiht ja Weihnachten geradezu eine herausragende Stellung. Kein anderes christliches Fest hat eine so lange wie intensive, emotional beladene Vorbereitungszeit. Und jeder von uns weiß, der Advent bedeutet vom Text her Ankunft des Herrn. Vor circa über 2000 Jahren kam ja Jesus in unsere Welt. Er hat die Erde besucht. Und für uns Christen dürfen wir uns ganz neu wieder auch darauf vorbereiten und auch auf die Zeit der Erwartung. Wir bereiten uns vor, dass Jesus wiederkommt. Wir feiern ja seinen Geburtstag an Weihnachten. Und der erste Gedanke heute Morgen ist: Was macht das erste Kommen von Jesus aus? Und wie wir mit dem ersten Besuch von Jesus umgehen an Weihnachten, hat viel auch mit dem zu tun, was passiert, wenn Jesus nochmals auf die Erde zurückkommt. Und Jesus kam ja nicht nur für das jüdische Volk, obwohl er der König der Juden ist. Jesus kam auch für dich und für mich. Und die Propheten im Alten Testament haben das ja so gut beschrieben. Ich möchte euch heute einfach auch ein paar Bibeltexte davon lesen. Und der Bibeltext hat es ja schon ausgedrückt. Jesus ist ja nicht auf die Erde gekommen, um hier zu Hause zu sein. Er ist nur zu Besuch. Und wir wissen, wenn Jesus, wenn der Messias in unser Leben kommt, dann passiert was Positives, was Großartiges in unserem Leben. Und Johannes der Täufer, der Jesus ja öffentlich bekannt gemacht hat, hat ja im ersten Johannesevangelium im ersten Kapitel, Vers 9, folgendes gelesen oder geschrieben: Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Also sowohl der Zacharias als auch Johannes der Täufer sprechen hoffnungsvoll über Jesus. Durch Jesus kommt das Licht in die Welt. Durch Jesus kann das Licht der Welt in unser Leben kommen. Und wir wissen, wenn es dunkel ist, brauchen wir Licht. Licht gibt Sicherheit. Und wer Jesus hat, Jesus gibt uns auch den Sieg über den Tod, dass er uns allen Menschen bestimmt ist. Jesus gibt uns aber auch Hoffnung. Und eine Hoffnung, die über das Leben auf dieser Welt hinausgeht. Und ich glaube, mit Jesus zu leben, in einer Beziehung mit ihm zu leben, zu spüren, wie seine Liebe für uns da ist, wie er uns führt, uns leitet und lenkt, wie er zu mir spricht, wie er zu dir spricht, wie er zu uns spricht, das ist doch eine tolle Lebensqualität. Und wir wissen, das erste Kommen Jesu wurde Jahrhunderte vorher schon angekündigt. Wir lesen das in den Propheten, dort beschreiben sie den Messias. Wir lesen in Micha 5, Vers 1. Du Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Und im gleichen Kapitel, in den Versen 3 und im ersten Teil von Vers 4. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird vor allen Völkern der Erde hoch geehrt werden. Und er wird der Friede sein. Und wenn ihr in die Geschichte reinkommt, es gibt keinen Religionsführer, der von sich gesagt hat, dass er sich wie um ein Hirte um die Menschen kümmern würde. Das wissen wir nur von Jesus. Und er wird der Friede sein. Das ist das Wesen von Christus. Er bringt nicht nur Frieden, sondern er ist der Friede. Und in Jesaja 9, Vers 5 bis 6 im ersten Teil steht, und das lesen wir an Weihnachten auch, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Das beschreibt mal Christus und ich denke, da kann man schon laut Halleluja sagen. Und für uns bedeutet es, Jesus wird alles und für alle Zeit alles im Griff haben. Er hat alles unter Kontrolle. So wurde Jesus den Menschen angekündigt. Und viele, die sich in den Schriften ausgekannt haben, viele aus dem Volk Israel, haben in dieser Zeit, das erste Kommen Jesus, haben auf diesen Messias gewartet. Weil sie wollten, dass der Ungerechtigkeit ein Ende gesetzt wird, der eine Lösung für die Probleme der Menschen hat und bringt. Aber viele von ihnen haben Jesus nie als den Messias, als den Retter anerkannt. Da waren die Gelehrten, die Schriftgelehrten, die sich im Wort Gottes ausgekannt haben. Die wollten nur forschen und hören, aber sie haben nicht ihn als Retter angenommen. Sie wollten sich nicht auf Jesus einlassen, obwohl sie die Schrift gekannt haben. Und da ist ja auch wieder die Frage, kennen wir die Schrift oder kennen wir Jesus? Und in der Zeit waren auch Menschen, die so überheblich waren. Da waren die Stolzen, die unüberheblich waren. Da waren die Unbelehrbaren, die an ihrer Meinung festgehalten hatten, weil Jesus so anders war, wie sie sich vorgestellt haben, dass Jesus der König der Juden sein sollte. Und da waren die Opportunisten, die Jesus so lange nachgefolgt sind, solange er Wunder getan hat. Und ich finde, was Johannes denn im ersten Kapitel in den Versen 10 und 11 schreibt, das drückt es so deutlich aus. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht an, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehörte, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Eigentlich dramatisch und tragisch, oder? Da kommt Jesus und die Menschen erkennen ihn nicht, wer er wirklich ist. Trotzdem ist es so gut zu wissen, auch in der Schrift, dass es doch einige Menschen in dieser Zeit gab, die den Messias als König der Könige anerkannten, die ihm vertraut haben, die ihm geglaubt haben, die ihr Leben hingaben und ihm gefolgt sind und ihn auch angebetet haben. Da waren die Hirten, die wussten, Jesus, der in seiner ganzen Einfachheit, nämlich in einem Stall in der Krippe geboren wurde, das ist der Messias. und haben Jesus auch angebetet. Das lesen wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Oder wir denken an die Weisen, die von weit her kamen und Jesus angebetet haben. Und auch an Johannes der Täufer, der ihm geglaubt und vertraut hat. Seht, Jesus kam ja nicht, um die politischen Erwartungen der damaligen Zeit zu erfüllen, die Menschen an ihn hatten. Und für uns als Gemeinde ist es ja auch nicht die primäre Aufgabe, um uns an politischen Diskussionen zu beteiligen, sondern unsere Aufgabe als Christen, unsere Aufgabe als Gemeinde ist, das Evangelium zu verkündigen. Und der Grund, warum Jesus kam, lesen wir so deutlich im Hebräerbrief. Hebräer 9, 27 bis 28. Und genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht folgt. Genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Das ist ein ganz bekannter Vers. Und in der NLB gefällt mir das so gut, in den anderen Übersetzungen, die warten auf seine Rückkehr. Aber hier steht, sehnsüchtig. Und das hat bei mir in meinem Herzen eingeschlagen. Warte ich wirklich sehnsüchtig auf den Herrn? Oder sage ich, lieber Heiland, du weißt, ich habe noch so viele Pläne. Aber ihr wisst, was Sehnsucht bedeutet. Also wenn ihr erinnert euch zurück, als ihr frisch verliebt wart und auf den Besuch des Freundes oder der Freundin oder des Verlobten gewartet habt, da war eine Sehnsucht da. Jetzt kommt er, jetzt kommt sie. Aber erwarte ich die Rückkehr von Jesus genauso. In der englischen Übersetzung steht, in einer neueren Übersetzung, das Wort wie eifrig oder voller Erwartung, voller Spannung warten sie auf die Rückkehr des Herrn. Oder sage ich, ja Jesus, schön, dass du kommen willst, aber ich habe noch so viele Pläne und ich möchte die alle noch erreichen und dann darfst du gerne wiederkommen. Aber es hat mich echt getroffen, dieser Vers. Warte ich sehnsüchtig auf Jesus? Und was wir in diesem Vers auch feststellen können, Jesus ist gekommen, um das Problem der Sünde zu lösen. Aber er ist nicht gekommen, um die Sünden aller Menschen wegzunehmen. Wir wissen, dass das Blut Jesu zur Vergebung von Sünden für alle Menschen reichen würde. Das hat er für alle Menschen vergossen. Aber nur derjenige empfängt Vergebung, der Jesus im Glauben annimmt. Die ihre Sünden bekennen. Und ich kenne keine Botschaft, die so eine Macht hat, Sünde Menschen freizusetzen von Sünden, von Mächten und Bindungen. Die Botschaft vermittelt uns Hoffnung. Und was ich großartig finde, das hat mein Herz auch wieder ganz neu berührt. Du und ich, wir dürfen wissen, durch den Glauben an Jesus werden wir gerecht vor Gott. Das ist eine Hoffnung. Ich darf mal vor meinem Schöpfer stehen. Und ich stehe vor ihm gerecht, nicht weil ich so gut bin, sondern weil Jesus mich erlöst, befreit hat, mir meine Sünden vergeben hat. Das ist eine frohe Botschaft und die dürfen wir gerade in der Adventszeit auch Menschen weitergeben. Wir sind gerecht vor Gott. Und da kann man Gott nicht genug dafür loben. Gelobt sei Gott dafür, wir sind gerecht vor Gott. Der zweite Gedanke heute Morgen, und der ist genauso wichtig, denn wir wollen ja nicht nur an diesem guten Gefühl stehen bleiben, dass Jesus gekommen ist, sondern, und wir vielleicht viele gute Dinge mit dem Advent verbinden, sondern in der Adventszeit erinnern wir uns daran, dass Jesus wiederkommen wird. Advent bedeutet, dass wir warten die Ankunft vom Herrn. Das dürfen wir im Advent machen. Wir freuen uns über das zweite Kommen von Christus. Wir dürfen nachdenken und uns vorbereiten. Und die Bibel beschreibt uns ja die Gemeinde wie eine Braut. Ich war ja noch nie eine Braut, sondern immer nur Bräute oder durfte Bräutigam sein. Aber wir können uns das vorstellen. Als Gemeinde leben wir im Verlobungszustand. Und wenn ihr nicht mehr wisst, wie das ist, wenn man verlobt ist, fragt mal die Ehepaare, die frisch verheiratet sind, was Verlobungszeit bedeutet. Die können das euch erklären. Eine Verlobungszeit mit dem König der Könige. Und diese Verlobungszeit hat einige Merkmale. Es ist eine Vorbereitungszeit, aber auch eine Bewährungszeit für die Gläubigen. In 2. Korinther 7,1 steht, weil wir diese Zusagen haben, liebe Freunde, wollen wir uns von allem reinigen, was unseren Körper oder unseren Geist schaden könnte. Denn wir fürchten Gott, deshalb streben wir nach einem geheiligten Leben. Und in Hebräer 12, Vers 14 steht, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und müht euch, um ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Ich bin ja froh, dass ich das nicht sage, sondern das Wort Gottes. Also in dieser Zeit vom ersten Kommen Jesu bis zum zweiten Kommen Jesu sollen Menschen zum Glauben an ihn kommen. Das ist der eine Punkt. Aber es ist auch die Zeit für dich und für mich, heilig zu werden. Und die Aufforderung auch heute Morgen von Jesus ist, uns zuzubereiten und es auch nicht zulassen, Dinge in unser Leben hineinzulassen, die ungut sind, die unser Leben beschweren, dass wir in keiner bewussten Sünde leben. Gott möchte, dass wo wir es nicht sind, dass wir Menschen des Geistes sind und werden, dass wir stark im Glauben sind, dass wir Überwinder sind. Menschen, die für Jesus leuchten, und in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Das sollte unsere Ausrichtung auch im Advent sein. Weiter lesen wir natürlich Dinge über, bevor Jesus wiederkommt. In 2. Thessalonicher 2,3 steht, lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Die Zeit, bevor Jesus kommt, passieren zwei Dinge. Da wird ein Abfall sein, aber ich kann nur vom Glauben abfallen, wenn ich mal gläubig war. Das ist das eine, was wir in dem Vers sehen. Und seht, wer mit Jesus alleine unterwegs ist, gefährdet sich und seinen Glauben. Wir lesen sehr deutlich im Wort Gottes, verlasst die Zusammenkünfte nicht. Das heißt, bleib in Gemeinschaft mit Christen, besuch die Gottesdienste, besuch die Kleingruppen, besuch die Gebetszeiten. Weil Gemeinschaft macht uns stark, wir brauchen Gemeinschaft. Das ist ja so ein Hinweis, den wir auch im Wort Gottes lesen, dass wir das tun sollen. Dazu möchte ich sehr ermutigen. Und was hier auch beschrieben wird, ein weiterer Hinweis, die Zeit des Antichristen wird kommen. Das wird jemand sein, der sich gegen alles Göttliche erhebt, der angebetet werden will. Solche Menschen gibt es und hat es auch schon immer gegeben. Aber dieser Antichrist wird alle Bosheiten in sich vereinen. Und was das Großartige ist, Jesus Christus wird den Antichristen umbringen, wenn er wiederkommt. Und wird durch seine Wiederkunft dem am Ende setzen. Deshalb brauchst du und ich die Zukunft nicht zu fürchten. Warum? Weil Jesus auf dem Thron sitzt. Weil Jesus den Sieg errungen hat. Und wenn er wiederkommt, wird er den Sieg offenbar machen. Ich weiß nicht, welches Bild du vor dir hast, aber wenn Jesus wiederkommt auf den Ölberg, werden ihn alle sehen, die ihn abgelehnt haben, die ihn zerschlagen, die ihn zerstochen haben. Eine weitere Bibelstelle, die auch die Endzeit betrifft, die Botschaft, Matthäus 24, 14, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Also Jesus sagt hier, dass alle Nationen das Evangelium hören werden. Und Jesus ist dabei, dass alle Nationen ihn als diesen wunderbaren König kennenlernen. Die Nationen sollen Jesus anerkennen, sie sollen ihn lieben, ihn schätzen, ihn anbeten. Und weißt du, was das Großartige ist? Gott vollführt diesen Auftrag, indem er uns mitarbeiten lässt. Also wir sind Teil dieses Auftrages Gottes. Eine weitere Bibelstelle, Markus 16, 17 bis 18. Und da möchte ich uns auch ermutigen, dass wir das nicht nur lesen, sondern begreifen und dann auch im Alltag ausleben. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Und manche ältere Übersetzung, und es wird besser mit ihnen werden. Und wenn du an Jesus glaubst, ist das eine Verheißung für dich. Das möchte Jesus im Alltag für dich tun. Das ist die Autorität, die du und ich als Christen haben. Glauben wir das? Das ist die Autorität der Kinder Gottes. Und wenn Gott vom großen Abfall spricht, dann möchte er uns doch umso mehr Mut machen, dass wir diese Autorität ergreifen. Dass wir die Autorität ergreifen, für Jesus im Alltag stehen, ihn bekennen. Wisst ihr, der Feind unseres Lebens, der Satan, möchte uns das wegnehmen. Möchte uns diese Autorität abstreichen. Aber lebe doch in dieser Autorität, weil Gott sie dir gegeben hat. Seht, Jesus wird ja wiederkommen. Und wir finden mehr Aussagen über das zweite Kommen von Christus als über das erste Kommen Jesu. Ihr könnt im Neuen Testament circa 300 Mal davon berichtet, dass Jesus wiederkommen wird. In Hebräer 29, 28 möchte ich nochmal zitieren. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Und ich hoffe, dass es mir heute Morgen, dass es dem Heiligen Geist gelingt, in euch diese Sehnsucht zu wecken, dass wir das Wiederkommen Jesu erwarten. Das ist das, was wir glauben, wo wir Jesus vertrauen. Und ich glaube, das hat dann auch ein, wie man das so neu, modern sagt, ein Impact, wie wir leben, worauf wir uns ausrichten. Wir haben ja jetzt schon als Menschen, die an Jesus glauben, haben wir ja so einen Vorgeschmack von dem, was kommen wird. Aber erst dann, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir bei ihm in der Ewigkeit sind, wird es eine vollständige Wiederherstellung geben. Wie schön wird es doch sein, wenn es keine Krankheit mehr gibt und unsere Seele wieder völlig hergestellt wird. Das zweite Kommen Jesu umfasst auch die Entrückung der Gläubigen, die Auferstehung und den Lohn, den Jesus mit sich bringen wird. Wir lesen in Offenbarung 22, 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um allen zu vergelten, was sie getan haben. Also hier nochmal die Aussage von Jesus, wenn du dich für das Reich Gottes einsetzen tust, wenn du mit ihm und für ihn unterwegs bist, das hat einen Lohn. Wenn du am Sonntagmorgen nicht deine Nordic Walking Tour gemacht hast, sondern hier in den Gottesdienst gekommen bist, wird Gott es belohnen. Oder wenn du Kleingruppenleiter bist oder Jugendleiter oder im Jugendteam, das hat einen Lohn. Don't forget it. Wann wird es geschehen? Jeder von uns hätte ja so gern das Datum, oder? Aber Jesus hat uns da nicht im Stich gelassen, sondern er sagt ganz einfach, und dem möchte ich mich anschließen, niemand kennt den Tag noch die Stunde außer dem Vater. Mehr muss ich nicht wissen. Also, das ist schön, wenn du die Offenbarung auskennst, und ist auch gut, wenn du weißt, wann welche Posaune gespielt wird und welche Trompete und weiß ich was. Und vielleicht auch so eine Idee hast, wo wir da gerade stehen. Aber der entscheidende Punkt ist doch, dass wir bereit sind. Weil Jesus sagt ja auch etwas aus, wie es sein wird, wenn er wiederkommen wird, bevor er wiederkommen wird. Da wird es große Ratlosigkeit geben. Wirtschaftskrisen, Wirtschaftsdenken, es geht nur um Finanzen. Das Bemühen, alle Religionen gleich zu machen, Brücken zu bauen über die verschiedenen Religionen. Jesus hat auch gesprochen von weltweiten Seuchen, Krankheiten und Erschütterung der Erde und von Kriegen. Das steht alles im Wort Gottes, und trotzdem sind wir immer erschüttert, wenn sowas passiert. Hängt die Christenheit in der Weltuntergangsstimmung? Und was sagt Jesus, wenn das passiert, was sollen wir tun? Wir sollen auf ihn blicken. Nicht, dass ich Kriege schön finde, nicht, dass ich Seuchen gut finde und dass ich Krankheit schön finde. Aber es sollte uns nicht erschrecken, sondern sollte uns vorbereiten, dass er wiederkommt. Jesus wird für die kommen, die von ganzem Herzen auf ihn warten. Er kommt für die, die brennend für ihn da sind. Das bedeutet, Gemeinde, du und ich, wir sollen wach sein. Ich möchte es an einem Beispiel festmachen, was Wachsein bedeutet. Was machen wir ganz automatisch, wenn wir Besuch erwarten? Wir bereiten unsere Wohnung vor. Wir gehen nochmals durch die Wohnung, um zu sehen, ob sich die Wohnung sehen lassen kann, wenn der Besuch kommt. Und was sich nicht sehen lassen kann, in Anbetracht vom Besuch, das wird auf- und weggeräumt. Ist doch so. Also ich habe mich als Pastor immer gewundert, wenn ich Leute besucht hatte, die 3 oder 4 Kinder hatten, und da war keine Unordnung. Ich habe immer gedacht, ich habe nur einen Sohn, wie machen die das? Der Punkt war, ich habe mich angekündigt. Verstehen wir das Bild? Im Advent zu leben bedeutet, so zu leben, dass Jesus heute kommen könnte. Und du ihm mit offenen Armen entgegenlaufen kannst. Das bedeutet Wachsein. Ohne dass wir ein schlechtes Gewissen haben. In der Erwartung zu leben heißt nicht zu wissen, wann genau Jesus kommen wird, was die genauen Umstände sein wird. Der Punkt ist, egal in welchen Umständen und in welchem Jahr Jesus kommt, es kommt der Tag, an dem du Jesus begegnen wirst. Bist du bereit? Und falls dein, was ich ja nicht erwarte, dein Glauben nicht mehr so brennend ist, lass ihn doch wieder brennen für Jesus. In Offenbarung 22, 17 steht, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, der komme. Also wenn du ein Problem hast, dann komm zu Jesus. Er hat die Lösung, weil er der Erlöser ist. Er hat die Antwort und auch die Kraft, die es für dein Leben braucht. Und da ist ein Vater im Himmel, der Sehnsucht nach dir hat. Wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann kommt er, damit wir für immer bei ihm sein werden. Die Frage heute Morgen ist, wird Jesus diese Freude und diese Erwartung bei uns finden? Wird Jesus uns als Gemeinde vorfinden, die von ganzem Herzen ihm dient und für ihn brennt? Wird er Menschen finden, die im Alltag dienen und sich von jeder Sünde fernhalten? Wird er eine Braut vorfinden, die für ihn bereit ist? Ich für meinen Teil wünsche mir von Herzen, so ein Mensch zu sein. Und ich wünsche mir auch, dass wir so eine Gemeinde sein dürfen. Freut ihr, dass Jesus wiederkommt? Wartet ihr voller Sehnsucht auf ihn? Das müsst ihr mit Gott ausmachen. Aber ich möchte uns echt ermutigen, im Advent darüber nachzudenken, dass unser Herr wiederkommt. Genau, lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist und danke, dass wir im Advent darüber nachdenken dürfen, dass du gekommen bist zur Lösung von uns Menschen. Danke, Jesus, dass du in der Adventszeit, dass wir darüber nachdenken dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen. Du bist gekommen, dass wir wieder in Verbindung mit dir leben dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass wir uns aber in der Adventszeit auch wieder ganz neu die Frage stellen dürfen. Bin ich bereit, wenn du wiederkommst? Herr Jesus, danke, dass du uns aufmerksam machst, wo wir auf verkehrtem Wege sind. Danke, dass du der Gott bist, dass du der Vater bist, der uns nachgeht. Dass du selber versprochen hast, dass du der gute Hirte bist, der dem Verlorenen nachgeht. Und ich danke Jesus, dass wenn wir in die Irre gehen, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass der Geist Gottes in unser Leben hineinkommt und uns Dinge aufzeigt. Auch heute Morgen bitte ich dich, dass du in unser aller Leben, wenn wir verkehrt gehen, dass du die Dinge zeigst, dass wir sie korrigieren. Weil wir wissen, deine Gedanken sind gut. Deine Wege sind gut für uns. Und ich danke dir, dass du unser Friede bist, der unsere Herzen befruchten will mit deinem Friede. Danke, dass du uns dein zweites Kommen nicht unruhig machen musst. Jesus, ich danke dir, dass wir auch nicht Angst haben müssen vor der Zukunft, weil du unser Herr bist. Danke, dass wir unser aller Leben immer wieder dir anvertrauen dürfen. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt jedes Herz berührst. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du die Herzen siehst, die offen sind, die eine Erwartung, eine Sehnsucht nach mehr von dir haben. Herr Jesus, ich möchte heute Morgen einfach beten und auch frage, ist da jemand in unserer Mitte, der Jesus nicht kennt, der sein Leben ihm nicht anvertraut hat? Der darf das gerne mal anzeigen, durch Anzeige. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich danke dir. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der vielleicht sagt, ich bin eingeschlafen, ich bin nicht wach, ich wäre nicht bereit, Jesus zu begegnen, ich brauche die Berührung von Gottes Seite her. Wenn du das Wünsche tust und brauchst, dann möchte ich auch für dich beten. Ihr dürft es auch anzeigen mit Anzeige. Danke, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen. Du siehst die Herzen von uns. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, wer dich nicht kennt. Herr Jesus, du weißt, wer ganz neu die Berührung von dir braucht, um erfüllt mit dem Heiligen Geist sein möchte, der brennend für dich sein möchte. Und Herr, ich möchte für uns als Gemeinde beten, dass wir eine erwartende Braut sind, dass wir die Verlobungszeit nutzen, uns vorzubereiten für dein Kommen, Jesus. Und ich möchte dich so recht herzlich bitten, Geist Gottes, dass du uns nachgehst und uns aufmerksam machst. Herr, wir wollen für dich und mit dir leben. Und ich danke dir, Jesus, dass wir Advent feiern dürfen, dass du uns eine Freude und eine Hoffnung in unser Leben gegeben hast. Ich danke dir, dass du diesen Morgen segnest und dass du auch nachher die Gemeinschaft segnest. Herr, wir lieben dich von Herzen und danken dir, dass du unser guter Hirte bist. Amen.